herzlich willkommen zu einer Bonusfolge hier bei Was sonst noch war. Gestern Abend gab es auf Instagram einen Live-Talk mit mir und dem Nikolai. Nikolai ist auf Instagram unterwegs unter dem Namen @Pfarrer aus Plastik. Er ist ein Pfarrer der Württembergischen Landeskirche und er hat mich eingeladen, gestern über das Thema Shinshon-Chi zu reden. Ich habe vor rund 3 Jahren hier bei Sekta eine Shinshon-Chi-Folge veröffentlicht. In den letzten 3 Jahren hat sich allerdings mit Blick auf Shinshon-Chi einiges getan und deswegen ist es auch interessant für diejenigen, die die Folge schon gehört haben. Natürlich gibt es so ein paar allgemeine Dinge, die sich nicht geändert haben. Aber ja, also als kleines Update kann man das schon betrachten mit Blick auf Shinshon-Chi. Und deswegen möchte ich euch diese Folge oder diesen Live-Talk hier auch nicht vorenthalten. 2 Vorbemerkungen noch vorab oder 3. Die erste: leider ist die Tonqualität nicht die, die ihr von Sekta gewohnt seid. Das liegt schlicht daran, dass wir das über Instagram live gemacht haben und ich da keine Möglichkeit hatte, mein gutes Studio-Setting sozusagen aufzubauen. Das heißt, ihr bekommt jetzt einfach die Qualität, die dieser Live-Talk hatte. Man versteht das gut, aber es ist eben nicht die gewohnte Sekta-Qualität. Die kriegt ihr dann wieder in der nächsten Folge versprochen. Und die zweite Bemerkung, auch inhaltlich ist es natürlich so, das möchte ich vorwegschieben, dass das ein Gespräch war. Nichts, was ich großartig jetzt geskriptet habe, geskriptet im Sinne von, dass ich mir ausführlich alles vorher aufgeschrieben habe, wie ich es normalerweise bei Sekta-Folgen tue. Das heißt, das Ganze ist ein bisschen nicht unbedingt unsortierter. Ich glaube, sortiert ist es schon einigermaßen, aber ja, nicht ganz so differenziert ausgedrückt, sage ich mal. Genau, also ich habe mir jetzt nicht bei jedem Wort 5-mal überlegen können, wie ich das formuliere. Und diese Abschnitte sind auch nicht ganz so klar getrennt, wie ihr es von Sekta normalerweise gewohnt seid. Das ist einfach das Format. Das ist ein anderes Format und das bitte ich euch zu berücksichtigen, wenn ihr die Folge jetzt hört. Ich glaube trotzdem, dass es ganz interessant sein kann für den einen oder die andere. Die dritte Vorbemerkung, ich habe dann nach dem Gespräch gemerkt, so, wir haben gar nicht über was geredet, was ich am Anfang angedeutet habe, nämlich die Frage, wie geht es mit Shinshon-Chi weiter? Liegt auch schlicht daran, dass das nicht so der Fokus des Gesprächs war, ist auch gar nicht schlimm. Dennoch möchte ich in dieser Bonusfolge ganz am Ende, werdet ihr mich nochmal hören, weil ich da noch 2, 3 Sätze dazu sagen möchte, wie es denn mit Shinshon-Chi weitergehen könnte, angesichts der Tatsache, dass der Gründer inzwischen, ja, 90 Jahre alt ist. Und sich selbst als unsterblich bezeichnet. Können wir schon mal drüber reden, was passiert, wenn er stirbt. Aber jetzt erstmal hört in das Gespräch rein, viel Spaß damit und los geht's.
So, herzlich willkommen zum Livestream mit Sekta FM, aka Fabian. Ich freue mich, dass ihr zuschaut. Ich freue mich, dass ihr euch informieren wollt über Shinshon-Chi, was steckt hinter der Kirche. Ein bisschen untypisches Thema vielleicht, anders als ihr es bei mir auf meinem Kanal gewohnt seid, dass es meistens akut über Glaubensfragen geht, hier über eure Fragen, zum Beispiel bei der Sprechstunde. Heute mal ein bisschen anders, heute tatsächlich eher so ein Informations-Live, einfach aufgrund von der Beobachtung. Ich habe ja in letzter Woche in der Story geteilt, dass ich gerade immer wieder angeschrieben werde von Menschen, die zur Shinshon-Chi-Gemeinde gehören, und habe das dann auch mal geteilt und dann ganz viele Reaktionen von euch bekommen. Viele Leute haben mir geschrieben, ja, ich werde gerade auch ganz massiv von Shinshon-Chi angeschrieben. Und ich habe dann daraufhin den Fabian, den ihr jetzt schon seht. Herzlich willkommen, Fabian.
Hi, ich hoffe, du kannst mich hören, Nikolai.
Ja, ich höre dich gut. Ich glaube, dann hören dich die Menschen, die uns zusehen, auch. Genau, habe dann Fabian angeschrieben. Den Fabian kenne ich unter anderem über unseren Beruf. Wir sind Kollegen, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Und aber auch vor allen Dingen über seinen Podcast, nämlich den Sekta-Podcast, aka Sekta FM, wo er schon seit einiger Zeit einfach informiert über verschiedene Glaubensgemeinschaften, Sekten, religiöse Sondergemeinschaften, und das sehr, sehr ausführlich immer recherchiert. Auf jeden Fall auch sehr interessant, sich einfach den Podcast mal reinzuziehen. Und er hat tatsächlich schon vor, glaube ich, 3, 4 Jahren eine Folge gemacht zu Shinshon-Chi, und da habe ich gedacht, ich muss ihn einfach anfragen und fragen, ob er mit uns live geht und uns ein bisschen informiert über Shinshon-Chi, was dahinter steckt, was für eine Theologie die verbreiten Und genau. Aber zunächst mal herzlich willkommen, Fabian. Schön, dass du am Start bist. Ich habe, um dich kennenzulernen, für die Leute, die du nicht so kennen, einfach ein paar Fragen an dich.
Na dann.
Genau, zunächst mal, was machst du, wenn du nicht gerade Sekten und Glaubensgemeinschaften recherchierst? Womit verdienst du dein Geld oder verdienst du dein Geld mittlerweile schon mit Sekta FM?
ganz noch nicht, nee. Nee, genau, du hast schon angedeutet. Wir sind Kollegen, Nikolai. Ich bin im Hauptberuf Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Bin da gerade nicht im Gemeindedienst, sondern am Pädagogisch-Theologischen Zentrum als Studienassistent für ja, Konfiarbeit. Also ich bilde jetzt gerade Vikarinnen und Vikare in der Konfiarbeit aus. Da gibt es auch Fortbildungen für PfarrerInnen und solche Dinge. Genau, das ist gerade mein Hauptgeschäft. Ich bin allerdings nur Teilzeit dort mit 50%. Und mit der anderen Zeit bin ich zum einen Elternteil. Das nimmt auch ein bisschen Arbeit in Anspruch. Zum anderen aber auch Journalist, freier Journalist. Habe da vor meiner Zeit als Vikar schon in dem Bereich gearbeitet. Und ein Teil davon ist unter anderem Sekta, der Podcast, genau, der so ein bisschen Einkommen bringt, aber nicht viel.
Noch
Also
nicht
davon,
zum
dass ich damit mein.
100%.
Nee, leider nicht. Also, ja gut, ich weiß gar nicht, ob ich es 100% machen wollen würde, aber wäre eh noch ein weiter Weg, über den ich gar nicht nachdenke gerade, genau. Ja.
Und du machst es ja, ich habe es ja schon geteasert, schon ein Weilchen, diesen Podcast. Wie lange genau machst du denn schon?
Den mache ich seit 2017, also seit, nee, 2000, doch 2017 habe ich angefangen. Im März 2017 war die erste Folge, also jetzt seit 5 Jahren, quasi, fast, ja. Genau.
Und was hat dich zu diesem Thema gebracht? Also warum Sekten, warum religiöse Sondergemeinschaften?
Wie lange haben wir Zeit? Also,
Das muss die Zuschauerin
ja.
fragen.
Genau. Also die kurze Antwort ist, es hat mich schon immer fasziniert. Ich bin in einem freikirchlichen Kontext groß geworden, habe schon immer gemerkt, so also ganz ist es nicht. Wir hatten auch ein sehr exklusivistisches Glaubensverständnis. Also wir sind auf dem richtigen Weg. Die Landeskirche war schon nicht so nett, wurde nicht so nett betrachtet, weil die zu liberal waren. Und ich dachte schon immer, also woher kommen diese Extreme auch im Glauben und diese unterschiedlichen Glaubensansichten? Wie kommt es, dass manche Leute ganz extrem glauben, andere ganz liberal glauben? Und was sind auch die Anziehungskräfte von solchen exklusiven Gruppen vielleicht? Von daher war ich schon immer so in diese Richtung auch, hat mich einfach interessiert, weil es ja auch in meinem eigenen Leben gewissermaßen eine Rolle gespielt hat, obwohl ich jetzt selber nie so ganz krass exklusivistisch geglaubt habe. Aber das Thema war immer da und die Frage, warum die Leute glauben, was sie glauben und letztlich auch, warum ich glaube, was ich glaube und auch nicht glaube, was ich nicht glaube, das hat mich dann zum Theologiestudium geführt und ja, diese Beschäftigung mit so sogenannten Sekten, neureligiösen Bewegungen war immer latent da und der Podcast war dann eine gute Gelegenheit, das einfach zu intensivieren und zu sagen, da habe ich jetzt Bock drauf zu podcasten und das zu machen und ja, funktioniert ganz gut, macht Spaß.
Genau, wenn man jetzt noch ein kurzer Werbeblock, wenn man nämlich deine Podcasts anhört, dann finde ich eine Sache immer sehr beeindruckend, nämlich du versuchst nicht zu werten. Du machst zum Schluss immer so ein, was halte ich persönlich davon, wo ganz klar abgegrenzt ist von dem Infoteil. Und das finde ich sehr beeindruckend, weil man ja beim Thema Sekten sehr schnell einfach auch in eine Richtung kommt, ja, das ist eine Sekte und dann wird gebasht, gebasht, gebasht. Aber du versuchst so möglichst objektiv an das Thema hinzugehen und einfach sachlich zu informieren. Und dann zum Schluss kommt immer noch so eine eigene Einschätzung, wo du dann schon auch mal sagst, finde ich problematisch, finde ich jetzt weniger gut, aber das finde ich ein sehr sympathischer Ansatz, dass du wirklich versuchst, faktenbasiert zu argumentieren.
Ja, es ist mir auch wichtig. Ich meine, letztlich ist es auch wichtig, die eigene Meinung zu sagen und klar zu sagen, wo sehe ich Probleme. Es muss aber klar sein, dass es meine Meinung ist. Und letztlich glaube ich ja auch an etwas als Christ sozusagen und weiß, dass es Leute gibt, die das für völlig bescheuert halten, was ich glaube. Und das ist okay. Aber es gibt, also der Glaube an sich ist oft nicht das Problem, sondern das Problem sind die Strukturen, die dahinter stehen. Und deswegen kommt es ja auch so darauf an, irgendwie wirklich durchschaubar zu machen, ganz objektiv erstmal darzustellen, wie sieht diese Gruppe aus, was glauben die, auch neutral, das kann ich ja neutral beschreiben, und dann in einem anschließenden Teil darzulegen, wo ist das problematisch, welche Strukturen entstehen daraus, welche Strukturen haben auch, nee, beziehungsweise welche Glaubenssätze bedingen auch bestimmte Strukturen, bringen die mit sich automatisch, sowas wie Dualismus zum Beispiel ist an sich, oder Exklusivismus ist an sich was immer problematische Strukturen mit sich bringt. Und das kritisiere ich dann schon. Und das finde ich auch wichtig, darauf hinzuweisen und das aber auch klar zu machen, dass das meine Kritik jetzt ist. Und dass natürlich die Leute, die in dieser Gruppe sind, das nicht teilen würden. Ist auch legitim, also aus ihrer Sicht sozusagen.
Genau, und ganz ähnlich werden wir auch heute in der kommenden Stunde, die wir miteinander haben, vorgehen. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die ich dir, Fabian, zu Xinjiang-Qi stellen möchte. Oberthema ist natürlich, was steckt hinter Xinjiang-Qi? Wie gesagt, viele von euch haben mir geschrieben, dass sie auch gerade massiv angeschrieben werden von Xinjiang-Qi und eingeladen werden. Und deswegen werden wir da einfach drüber informieren, was da dahinter steht. Natürlich wird es auch einen Teil geben, wo ihr eure Fragen stellen könnt. Und es einfach dann darum geht, dass wir beide, vor allem du, Fabian, dann für eure Fragen zur Verfügung stehen. Genau, wie gesagt, zeitlicher Rahmen, so ungefähr bis um 9. Und deswegen würde ich sagen, lass uns keine Zeit mehr verlieren, sondern direkt einsteigen. Was steckt hinter Xinjiang-Qi? Was müssen wir uns da drunter vorstellen?
Also ich fange tatsächlich auch mal so deskriptiv an, ohne dass ich jetzt gleich das in eine Schublade stecken will. Ganz neutral gesprochen ist Xinjiang-Qi eine neureligiöse Bewegung. Also eine Bewegung, die sich um einen Menschen schaut. Dieser Mann heißt, also ist ein Mann, dieser Mensch, der heißt Manhi Li und hat Xinjiang-Qi 1984 gegründet. Die gibt es also schon eine ganze Weile. Auch wenn es jetzt für Religionsgemeinschaften nicht so furchtbar alt ist, aber die gibt es schon ein paar Jahre. Und Xinjiang-Qi heißt übersetzt neuer Himmel und neue Erde. Und das zeigt schon so ein bisschen, in welche Richtung es hier geht. Das ist die Bibelfesten unter euch wissen es, das ist eine Anspielung auf die Offenbarung, neuer Himmel, neue Erde. Und Manhi Li behauptet von sich, der verheißene Pastor der Endzeit zu sein. Also derjenige, der die Endzeit einläutet, richtig sozusagen, und der letztlich auch den Schlüssel hat, dazu die Bibel zu verstehen und die Offenbarung Gottes zu verstehen. Die Offenbarung spielt bei Xinjiang-Qi, also das Buch Offenbarung, spielt bei Xinjiang-Qi eine riesige Rolle, eine sehr wichtige Rolle. Und die wird so gelesen, als ist die jetzt erfüllt worden sozusagen. Man muss da sagen, theologisch als Hintergrund steht dieser Gedanke, der nennt sich Dispensationalismus.
Ich krieg's auch nicht hin, aber egal.
Ist egal. Ich habe es hier irgendwo aufgeschrieben. Ist auch egal. Man kann es anders beschreiben, nämlich die Vorstellung, dass die Erde, die Heilsgeschichte der Menschen, sich in verschiedenen Zeitaltern abspielt. Also es gibt verschiedene Zeitalter, in denen die Menschen für bestimmte Anfechtungen durchgehen müssen, aber auch bestimmte Offenbarungen erhalten. Und das Zeitalter, in dem wir jetzt leben, ist das letzte nach Ansicht von Xinjiang-Qi. Und Manhi Li ist eben der die göttliche Offenbarung in dieses letzte Zeitalter bringt und der Einzige ist tatsächlich, der das tun kann. Interessant ist noch zu sagen, dass Manhi Li jetzt 91 Jahre alt ist. Er wird 91 Jahre in diesem Jahr, 1931 geboren im September, und sich selber als körperlich unsterblich bezeichnet. Also er behauptet von sich, er wird nicht sterben. Heiße Behauptung und eine spannende Sache natürlich, wenn man jetzt dann auch, können wir vielleicht ganz am Ende noch machen, darüber sich Gedanken macht, wie geht es denn weiter mit Xinjiang-Qi, wenn der doch sehr wahrscheinliche Fall eintritt, dass Manhi Li doch abtritt. Genau. Xinjiang-Qi, vielleicht noch zu den Mitgliederzahlen, ist weltweit, die Angaben sind sehr unklar. Es gab jetzt letztes Jahr im Zuge von Corona eine Erhebung vom südkoreanischen Gesundheitsministerium. Da war Xinjiang-Qi ja auch in den Medien, weil sie da beschuldigt wurden, zur Verbreitung beigetragen zu haben. Da war dann die Rede von über 300.000 Mitgliedern. Schätzungen, die ich sonst gelesen habe, sprechen eher von 200.000 bis 300.000 Mitgliedern weltweit. In Deutschland bewegen wir uns vielleicht so im Rahmen von so 3.000 vielleicht, 2.000 bis 3.000. Und große Zentren von Xinjiang-Qi gibt es in Frankfurt, ist ein ganz großes vom Simon-Stamm, also sage ich gleich noch, was es mit diesen Stämmen auf sich hat, und in Berlin vom Matthäus-Stamm, die haben jeweils so um die 500 Mitglieder. Xinjiang-Qi ist so aufgegliedert, dass es sich in 12 Stämme unterteilt, also die 12 Stämme, jüdischen Stämme, 12 Stämme Judas sozusagen, und das Ziel von Xinjiang-Qi ist, diese 12 Stämme wieder zu versammeln. Das ist auch eine Anspielung auf Offenbarung 7, glaube ich, steht das irgendwie, dass die 12 Stämme versammelt werden, 12 mal 12, also 144.000 am Ende, 12 mal 12.000 so rum. Und das ist das Ziel von Xinjiang-Qi, diese diese Priester zu versammeln sozusagen. Das haben sie seit einer laut eigenen Angaben 2015 geschafft. Und jetzt geht es darum, noch so eine große Schar zusammenzusammeln von erretteten Menschen, die dann eben diese Endzeit überleben und nicht in der Hölle landen letztlich. Also ja, man muss es fast so plakativ sagen, denn das ist das, was Shin Chun-Chi letztlich auf runtergebrochen glaubt, dass diejenigen, die Shin Chun-Chi anhängen, errettet werden und alle anderen, die nicht Shin Chun-Chi anhängen, eben dem Satan anheimfallen und vernichtet werden und der Hölle landen. Genau. Also das ist ein ganz, ganz krass dualistisches Weltbild und auch ganz exklusivistisch. Also,
da hake ich mal schön ein, weil wir bestimmt auch Zuschauerinnen und Zuschauer da haben, die jetzt theologisch vielleicht nicht ganz so geschult sind. Dualistisch bedeutet?
Dualistisch bedeutet jetzt in dem Kontext, so verstehe ich jetzt, dass es quasi den guten Gott gibt oder die gute Seite und die schlechte Seite, die gegeneinander kämpfen. Auch das wird tatsächlich als geistige Kampfführung verstanden. Also dieser Kampf findet in der geistigen Welt statt, findet man übrigens auch im christlichen Bereich in vielen charismatischen Gemeinden, in verschiedenen Abstufungen, dass man so eine geistige Kampfführung hat. Und jeder einzelne Christ, jede einzelne Person ist dazu aufgefordert, in dieser Kampfführung aktiv zu sein und gegen den Satan zu kämpfen zum Beispiel. Genau, oder gegen böse Mächte, Dämonen. Und das ist so, ja, das, glaube ich, grob zusammengefasst.
Ja, wie du es gesagt hast, erinnert mich auch dran. Also wir haben ja was gemeinsam, ohne dass wir es wussten. Ich bin ja auch sehr lange charismatisch sozialisiert worden. Und also charismatisch heißt so mit Geistestaufe und gib ihm volle Programm Heiliger Geist. Alles aber natürlich im christlichen Rahmen. Also würde ich nicht sagen, war jetzt irgendwie sektenhaft, so aus eigener Prüfung heraus. Daher kommt mir da vieles, vieles bekannt vor. Wo würdest du sagen, oder ja, vielleicht ist es schon noch verfrüht, diesen Punkt zu machen, aber würdest du sagen, es handelt sich um eine christliche Glaubensgemeinschaft oder ist es schon was, wo du sagen würdest, dass bei Shintoji verlassen wir irgendwie den christlichen Bereich?
Also letztlich ist es eine Gemeinschaft, die man als christliche Sondergemeinschaft bezeichnen kann, die auf dem Christentum fußt, aus dem Christentum heraus entstanden ist, aber inzwischen viele Differenzen auch so hat mit dem, ich nenne es mal, obwohl ich weiß, der Begriff ist belastet, mit dem Mainstream-Christentum, also so mit dem allgemeinen Christentum. Also ein Punkt, den man nennen könnte, ist zum Beispiel, dass die Dreieinigkeitslehre, die eigentlich, so, ich sag mal platt, Konsens ist im weltweiten Christentum so und in christlichen Kirchen, die man so als christliche Kirchen kennt, die wird abgelehnt von Shin Chun-Chi. Manhi Li sagt, die drei Heiliger Geist, Jesus und Gott sind drei eigenständige Personen, also lehnt quasi diese Dreieinigkeitslehre ab. Shin Chun-Chi tauft meines Wissens auch nicht, also die Taufe gibt es da in der Form nicht. Und ansonsten wird natürlich dadurch, also man kann fast sagen, also es kommt aus dem Christentum, ich habe Schwierigkeiten damit, das wirklich noch als irgendwie christliche Gemeinschaft zu sehen, auch wenn es natürlich viel dadurch durchdrungen ist und die selber auch so sagen würden, sie berufen sich auch auf die Bibel. Aber letztlich habe ich das Gefühl, bei allem, was ich jetzt gesehen und auch gelesen habe über Shin Chun-Chi, dass da ganz oft Manhi Li mit Jesus, also dass Jesus ersetzt wird durch Manhi Li. Der, um den es jetzt wirklich geht, ist eigentlich Manhi Li, weil er der verheißene Pastor der Endzeit ist. Und derjenige ist, der die Offenbarung zu den Menschen bringt, sozusagen. Auch wenn die sogar im offiziellen Namen Shin Chun-Chi Church of Jesus, also Jesus, noch drin haben, ist es, glaube ich, so, dass die sagen, das Neue Testament erzählt eigentlich nicht von Jesus, sondern von Manhi Li in vielen Bereichen. Die Prophezeiungen beziehen sich auf Manhi Li. Und das Alte Testament ist das, was von Jesus spricht. Also die haben sozusagen noch eine Stufe drauf. Genau. Von daher habe ich in vielen Bereichen Schwierigkeiten, das wirklich als christliche Gemeinschaft zu sehen. Aber rein deskriptiv muss man sagen, ist es eine christliche Sondergemeinschaft, glaube ich, ja.
Jetzt haben schon ein paar Leute geschrieben, ich schreibe mal nebenher auf die Kommentare, die ihr so schreibt, da merkt man doch sofort, dass was nicht stimmt oder nicht ganz koscher ist, war jetzt ein Kommentar, der mir vorhin aufgefallen ist. Und tatsächlich jetzt bei dem allem, was du mir so oder uns so schilderst, denkt man echt sofort alle Alarmglocken an irgendwie. Das klingt schon ziemlich abgespaced, so die ganze Theologie, die du beschrieben hast. Und trotzdem, du hast die Mitgliederzahlen genannt, es ist schon beachtlich, also ist auch jetzt vor allen Dingen auch in Deutschland wird es immer größer. Wie muss ich mir das vorstellen, wie schafft es Shin Chun-Chi, Menschen für sich zu gewinnen? Also wie läuft da so eine Mitgliederrekrutierung ab, wenn man das mal so nennen kann?
Ja, also es sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Punkte, wie läuft es ab und warum gelingt es? Ich würde erstmal auf den Punkt, wie läuft es ab, kurz darauf eingehen, weil das ist was, was ich kritisch finde bei Xinjiang. Also markiere ich jetzt auch explizit als eigene Meinung und ich bin da nicht allein. Eigentlich alle Beobachter sehen das kritisch, die das sich angeguckt haben, ist, dass diese Missionierung bei Xinjiang nicht so läuft wie. Keine Ahnung, ich sage es mal ganz platt, ich stelle mich auf eine Leiter in die Fußgängerzone und sage, ich bin Christ, hallo, und ich erzähle euch eine gute Botschaft. Das wäre so auch sehr abgespaced, aber da weiß man, woran man ist. Da weiß man, was man für einen Typen vor sich hat. Bei Xinjiang läuft es anders. Also Xinjiang versucht so ein bisschen hintenrum Menschen zu missionieren. Und auch, also man kann da tatsächlich auch manchmal den Begriff unterwandern verwenden. Also es wird viel rekrutiert, zum Beispiel im Kontext von schon christlichen Gemeinden. Also die zielen auch, also du hast gesagt, du hast auch E-Mails gekriegt von denen oder Nachrichten. Ich habe von ganz vielen Pastoren und Pfarrern Nachrichten bekommen, auch die gesagt haben, sie wurden eingeladen von Xinjiang. Also das ist eine Zielgruppe von denen und auch Menschen, die schon in christlichen Gemeinschaften unterwegs sind. Die werden dann angesprochen. Ich habe auch Geschichten gehört, wo es dann hieß, dass diese Xinjiang-Missionarinnen und Missionare gesagt haben, sie sind auf der Suche nach einer Gemeinde, also quasi das umgedreht haben und so getan haben, sie wollen jetzt sich diese Gemeinde mal angucken und dann irgendwann gesagt haben, ah, ich habe hier einen tollen Bibelkurs entdeckt und dann die Menschen eingeladen haben zu diesem Bibelkurs. Also ganz oft läuft es so, dass man unter einem falschen Vorwand irgendwie Kontakt aufnimmt, auch zum Beispiel an der Uni. Ganz häufiges mir berichtet auch worden. Und auch gelesen habe ich, dass Studierende an der Uni angesprochen wurden, gemeinsam ein Referat vorbereiten zu irgendeinem Thema oder gemeinsam ein Hobby ausüben, so was auch immer das dann ist. Also so auf einer ganz freundschaftlichen Ebene sich ja, Kontakt aufnehmen und dann irgendwann mit diesem Bibelkursthema anfangen und dann kommt man in diesen Bibelkurs rein und diese Bibelkurse sind das, wo Xinjiang sozusagen die Lehre vermittelt. Die sind auch stufenweise aufgebaut. Es gibt da mindestens 3 Stufen. Wo man nach und nach dann diese Lehre von Xinjiang vermittelt bekommt und am Anfang noch gar nicht merkt, was ist das eigentlich, wo ich reingeraten bin, weil das ist erstmal, das klingt, wenn man gerade im freikirchlichen Kontext unterwegs ist, klingt es wie eine Freikirche. Auch wenn man die Webseite sich anguckt, das klingt wie eine Freikirche. Ich habe eine E-Mail bekommen von einer, die da reingerutscht ist, die gesagt hat, sie hat erst nach Wochen, nachdem sie wöchentlich mehrmals in dem Bibelkurs war, erst nach Wochen gemerkt, dass sie da gar nicht, wo sie da reingerutscht war und wie schwer es dann ist, wieder rauszukommen. Also das ist schon eine, ich würde sagen, ja, würde be bewusst den Begriff benutzen, eine perfide Methode, Menschen zu missionieren, weil man einfach nicht offenlegt, wer man ist. Ich habe hier einen Zettel für euch. Dieser Zettel ist ein DIN A4 Zettel und das alles braucht ihr nicht lesen, aber nur um die Menge zu zeigen, das sind Namen, unter denen Xinjiang auftritt. Namen von Fahnen- und
Crazy.
Frontorganisationen von Xinjiang, unter denen die auftritt. Also ich lese mal ein paar vor: Bible Center, Deutschland, Zion Gemeinde, Zion Bible Academy, Open Bible Academy, Gemeinde im Licht, Kulturgemeinde, Flussaufwärts, Vereint in Jesus, Ein Herz für die Bibel, International Peace Youth Group, World Alliance of Religions for Peace und solche Dinge. Überall steckt Xinjiang dahinter, aber es wird nirgendwo ersichtlich. Und das ist alles, das sind solche Organisationen, die schreiben sich auch zum Beispiel Frieden auf die Fahne, ganz groß. Ein Ziel von Xinjiang ist, nach eigenen Angaben für Weltfrieden zu sorgen und einen Religionsfrieden. Und das funktioniert natürlich nur, wenn alle Xinjiang-Mitglieder werden. Das ist letztlich das Fazit, das Xinjiang erreichen will, alle Weltfrieden dadurch, dass alle Xinjiang beitreten. Ja, man muss es, glaube ich, so deutlich sagen. Das klingt jetzt auch ein bisschen nach Panikmache sozusagen. Das muss, glaube ich, gar nicht sein, weil wenn man einen offenen Geist hat und kritisch wird und kritisch nachfragt, dann ist es nicht so gefährlich, wie es sich anhört im ersten Moment. Aber man muss doch wachsam sein. Und ja, wenn dann auch Anfragen nicht mehr beantwortet werden, was ist das eigentlich hier für eine Gruppe? Und dann zu den Antworten kommen, wie so weit bist du noch nicht oder gar keine vage Antwort gegeben werden, gar keine konkreten Antworten gegeben werden. Dann muss man doch mal hellhörig sein und sollte man sich es gut überlegen und genauer hinschauen. Oft geben sie sich zum Beispiel auch als kleine freie Gemeinde oder so aus, kleiner Hauskreis, Bibelhauskreis, was de facto aber nicht der Fall ist.
Also
Und noch ein Satz dazu, wie das, ja?
ich fasse es jetzt mal in eigenen Worten schön zusammen. Das heißt, weil wir ja gesagt haben, hä, das ist doch völlig abgespaced mit der Theologie und so, das muss man doch merken. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, rücken die halt nicht gleich mit der Tür ins Haus, sondern tun am Anfang echt so, wie wenn sie einfach ganz
Exakt.
normale Freikirche sind und dann über diese Bibelseminare wird nach und nach mal so an die Lehre herangeführt, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Exakt. Und das macht es halt auch weniger weniger krass sozusagen, weil man dieses Ganze, was ich jetzt am Anfang geschildert habe, gar nicht so auf einen Haps übergestülpt kriegt, sondern da wird man nach und nach rangeführt in diesen Bibelseminaren, wo es auch von außen keinen Einblick gibt, was läuft da eigentlich ab und wie sieht das aus. Da wird immer wieder was geleakt und das ist tatsächlich auch sehr verschult. Also das sind wie Schulklassen, sitzen die dann da müssen die Dinge direkt auswendig lernen, Wort für Wort. Dann gibt es Tests am Ende von diesen verschiedenen Phasen, die dann die Mitglieder ablegen müssen. Und interessanterweise, was auch noch sehr perfide ist, was ich auch mehrfach gelesen habe und gehört habe, ist, dass wenn du in so einen Bibelkurs reinkommst, nehmen wir an, da sitzen 20 Leute, die an diesem Bibelkurs teilnehmen. Und 10 davon sind aber, sind schon, also, und es wird gesagt, das sind alles neue Mitglieder, die zum ersten Mal diesen Kurs machen. De facto ist es aber so, dass 10 davon bereits höherrangige oder längere Shinshonji-Mitglieder sind, also die schon diesen Kurs mal gemacht haben. Die sitzen nur da drin, um eben ja, so eine Atmosphäre zu erzeugen, dass man eben nicht so kritisch nachfragt, die nicken alles ab, dann die anderen denken ja auch daran, glauben das ja auch oder sehen das auch so, dann wird es schon nicht so falsch sein. Also um diesen Eindruck zu erwecken, das ist tatsächlich was ehemalige Mitglieder mehrfach berichtet haben, dass das so der Fall ist. Also das sauge ich mir jetzt nicht aus den Fingern. Und das finde ich schon auch, ich finde es einfach, ja, ich kann es nur sagen, perfide, weil ich es unehrlich finde. Also wenn man sich hinstellt und sagt, wir sind Shinshonji, wir haben die und die Botschaft, wir glauben, dass Manhi Li der verheißene Pastor der Endzeit ist und wir glauben, dass alle anderen in die Hölle gehen. Das ist crazy, aber dann weiß man, woran man ist sozusagen. Und dieses hintenrum durch Tarnorganisationen, das ist einfach, ja, es geht einfach nicht, finde ich. Also ich weiß, ich würde dir auch widersprechen, aber das
Also
ist,
ich bin da natürlich,
ja.
ich glaube, ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Was jetzt interessant ist, und das hast auch du mir geschrieben, wo ich dich angeschrieben habe, dass da jetzt in der Taktik so ein kleiner Shift gerade stattfindet. Also in diesen ganzen Nachrichten, wo jetzt auch viele haben auch von euren Kommentaren schon geschrieben, ja, hey, wir wurden auch angeschrieben und ich habe auch solche Nachrichten bekommen von Xinjiang. Und da merkt man ja, dass der vielleicht ein kleiner Taktik-Change gerade drin ist, weil zumindest in den Nachrichten, die ich bekommen habe, wurde gleich ganz offen gesagt, ja, du hast vielleicht schon gehört. Also erstmal wurde mein Content gelobt, auch das ist klar eigentlich schon, also die schauen sich immerhin geschwind mal noch an, welchem Account schreibe ich da, schreiben auch den Namen richtig und so, also geben sich dann schon Mühe und sagen auch, hey, ich habe dein letztes Video angeschaut zum Beispiel, das ist ja toll, dass du Menschen für den Glauben begeistern willst, das ist auch ein großes Anliegen von mir, so stand es wörtlich dann in meiner Mail drin, die ich erhalten habe. Und du hast vielleicht schon von uns gehört, wir sind Teil der Shinchonji-Kirche und wir wurden immer auch schnell als Sekte bezeichnet, aber wir machen jetzt dann so einen Zoom-Call, wo ganz viele Pressevertreter eingeladen werden, aber auch Pastorinnen und Pastoren, so wie du einer bist, und nimm doch teil und dann kannst du dich darüber informieren, dass alles, ich sag's mal in eigenen Worten, gar nicht so schlimm ist, wie da jetzt vielleicht gerade immer berichtet wird. Das ist ja interessant, weil das ist ja jetzt auf einmal eine ganz offensive Taktik ist und nicht mehr über diese Tarnkirchen sozusagen.
Ja, es gibt diese Tarnorganisation weiterhin. Also das widerspricht sich ja auch nicht. Also es gibt viele von diesen Organisationen noch, die auch immer wieder sich umnennen. Tatsächlich ist es so, dass Shinshonji offensiver auftritt und auch mehr unter dem eigenen Namen jetzt auftritt, weil die natürlich auch gemerkt haben, sie kommen da in Bedrängnis. Also ist jetzt auch wieder eine Interpretation meinerseits, warum das so ein Wechsel ist. Also es spielen da mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen auch dass Manhi Li jetzt langsam alt wird. Er war schon länger alt, aber man hat jetzt so einen gewissen ja, Schlussspurt im Missionierungsdruck sozusagen, könnte man vielleicht sagen, dass die jetzt, ja, ich weiß ja nicht, wie es in der Innensicht aussieht, ob das wirklich alle Shinshonji-Anhänger glauben, dass er wirklich unsterblich ist. Und was dann passiert, ist mega spannend dann zu beobachten. Aber dass da schon nochmal so ein bisschen jetzt gepusht wird. Zum anderen will man natürlich auch so eine Öffnung suggerieren. Man merkt, man kommt deutlich in die Kritik. Die Kirchen haben auch hierzulande schon vor mehreren Jahren, also meine Folge zu Shinshonji ist vor 3 Jahren entstanden. Ja, 2018. Und da war das noch sehr, sehr verschlossen. Also da musste man wirklich ganz genau hingucken und da war nicht so viel rauszukriegen über Shinshonji. Was ist das eigentlich? Jetzt sind sie deutlich offensiver. Es gibt seit letztem Jahr eine Webseite der Shinshonji-Kirche in Frankfurt. Und jetzt am Wochenende, gerade am 18. Februar, gab es eben diese große Pressekonferenz mit laut eigenen Angaben Pastoren und Pressevertretern aus 48 Ländern. Wobei man auch immer vorsichtig sein muss, wie viele tatsächlich da jetzt von Shinshonji selber waren und tatsächlich Außenstehende waren. Das ist einfach ja, schwer zu sagen. Was war da so das Fazit? Ich habe mir dann auch die Pressemitteilung mal durchgelesen von Xinjiang, die danach rausgegeben haben, über diese Pressekonferenz, die sie da am Wochenende durchgeführt haben. Und da steht explizit auch nochmal drin, Liman He ist derjenige, der die Offenbarung bezeugen kann, der die Realität der Offenbarung bezeugen kann, der die Bibel auslegen kann. Keine andere Konfession kann das. Also er ist der, der es kann. Er ist dieser exklusive Endzeitpastor. Und Xinjiang behauptet, dass sie deswegen an Mitgliedern gewinnen, weil sich die Prophezeiungen der Bibel in Xinjiang erfüllen. Also das deuten die selber als Erfolg, dass sie jetzt so ein bisschen Zustrom haben. Andersrum sagen sie, die christlichen Kirchen in Europa stagnieren, weil sie eben diese Botschaft nicht mehr haben und weil sie da nicht dieser richtigen Lehre nachfolgen. Und letztlich ist die Lösung, du kannst es vielleicht schon erraten, die Lösung, die in dieser Pressemitteilung drinsteht, die Xinjiang vorschlägt, für die Rettung des europäischen Christentums sozusagen, ist, dass ja, man sich der Lehre von Manhili anhängt und
Ah,
Xinjiang. Ja, genau. Und dann wird es auch wieder wachsen. Wörtlich steht in dieser Pressemitteilung, wenn die Pastoren die Offenbarung studieren und ihre Gemeinde darin unterweisen würden, würde die Kirche weiter wachsen. Also die Kirche als weltweite Kirche und die Offenbarung studieren heißt natürlich, dem folgend, der einzige Mann ist, der die Offenbarung richtig auslegen kann, Manhili. Also es geht hier nicht um Dialog, muss man, glaube ich, so hart sagen, wenn man das analysiert. Es geht hier nicht um Dialog, es geht hier nicht darum, interreligiösen Dialog zu führen, ins Gespräch zu gehen. Das heißt immer, wir lernen voneinander, wäre ja alles schön und gut. Aber es geht bei Xinjiang darum, dass man alle auf seine Seite holen möchte. Also das ist das Verständnis, das sie haben. Auch da wieder Missionierungsverständnis. Und man tut es jetzt ein bisschen offener. Ich bin da sehr skeptisch, dass man sich wirklich theologisch auch öffnet. Glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, das ist eine, ja, jetzt eine Offensive ist sozusagen, um sich selber ein besseres Licht rücken zu wollen, zu sagen, ja, wir sind doch offen und so. Aber letztlich ist das eine Fassade, und die Theologie ist die gleiche wie vorher auch. Also da hat sich nichts geändert.
jetzt haben wir beides, ist relativ einfach. Also es ist ja, ich merke ja auch, wir beide lachen dann immer mal wieder, und weil manche Dinge sich auch so abstrus so anhören, so wie du das auch sehr sachlich zusammenfasst, denkt man einfach, ja klar, könnte ich jetzt nie auf den Leim gehen. Denkt dann wahrscheinlich gerade jeder von euch, der uns auch zuschaut. Trotzdem sind ja auch viele, viele Menschen tatsächlich mittlerweile dort auch Mitglieder. Ich kenne auch persönlich im entfernten Bekanntenkreis jemanden, der seit längerem dort Mitglied ist. Das sind wirklich auch keine dummen Leute, das sind oft Studierte, das sind Menschen, die eigentlich einen reflektierten Geist haben, also auch wirklich kritisch denken können und trotzdem seit Jahren aktive Mitglieder bei Xinjiang sind. Und irgendwann müssen die auch mal mit der Wahrheit dann ins Haus fallen, also Tarnkappenorganisationen hin oder her. Und trotzdem sind, und das waren früher alles entschiedene Christen, auch eher aus dem freikirchlichen Kontext. Und irgendwas fasziniert die dann trotzdem so sehr, dass sie dann jetzt seit Jahren da Mitglied sind. Und da jetzt meine Frage an dich: Wie komme ich raus oder nee, wie komme ich rein überhaupt? Und das ist jetzt eine Suggestivfrage, aber was macht es vielleicht auch mit meinem Sozial? Mit dem sozialen Umfeld von Menschen. Also das ist vielleicht auch eine Frage, die so ein bisschen dahin zielt, wie kann ich vielleicht auch, wenn ich merke, irgendwie mein Freund, meine Freundin wird da von so einem Bibelkurs, berichtet da von so einem Bibelkurs, wie kann ich da vielleicht hellhörig werden und wo müssen vielleicht ein paar Alarmglocken dann auch bei Bekannten und so weiter losgehen? Weiß nicht, ob du weißt, in welche Richtung meine Frage zielt.
Ich glaube schon, aber es waren vier Fragen.
Ja, ich habe jetzt, sorry,
Alles gut,
das ist
alles gut.
einer der
Nee,
Gründe,
klar.
warum ich noch nicht Thomas Gottschalk bin, sondern einfach nur Pfarrer aus Plastik. Ich mache immer viel zu viele Fragen auf einmal.
Alles gut, ich versuche es mal, so wie es mir logisch erscheint, darauf zu antworten. Also die erste Frage, wie komme ich rein und was ist eigentlich das, ist ja der logisch nächste Schritt zur Frage, wie wird missioniert sozusagen, warum funktioniert das auch, was Xinjiang macht? Ich glaube, dass sie einen Kontext bieten, eine Gemeinschaft, die einfach sehr anziehend ist. Also das kennt man auch selber, wenn man irgendwo hinkommt, man wird freundlich aufgenommen, man findet sofort Leute, die nett sind zu einem. Gerade Studierende sind oft an einem Ort, an dem sie erstmal ihren alten Freundeskreis hinter sich gelassen haben, in einen neuen Kontext kommen, in eine neue Stadt kommen. Und das sind natürlich so Lebensumbruchssituationen, wo man anfällig ist für sowas. Also wo man auf der Suche ist nach neuen Freundeskreisen, nach neuen Kontexten und dann passiert es eben oft, dass man, oder kann das passieren, dass man da in sowas reinkommt. Das passiert nicht immer, wie gesagt, das wäre traurig, aber das kann dann passieren. Also solche Umbruchssituationen. Und natürlich funktioniert Xin Zhongxi auch schon auf diese Freundschaftsebene. Also ich habe mir jetzt gerade heute nochmal eine Pressekonferenz angeguckt oder einen Teil von einer Pressekonferenz, die schon letztes Jahr war von Xin Zhongxi, wo explizit ich glaube, das war einer der Stammesoberhäupter vom Stamm Simon, der gesagt hat, ja, wir machen das so, dass wir, oder Pressesprecher, ich weiß nicht mehr, wir machen das schon so, dass wir erstmal so diese freundschaftliche Ebene aufmachen und versuchen, die Menschen so zu ködern oder zu kriegen und dann erst mit der Bibel kommen. Aber das ist schon der nächste Schritt dann. Also ganz offensiv hat er zugegeben, dass es hier darum geht, dass es keine echten Freundschaften sind, die erstmal die da entstehen, sondern dass diese Freundschaft von vornherein das Anliegen hat, die Mission, die andere Person auf die eigene Seite rüberzuholen. Ein interessantes Verständnis von Freundschaft. Aber das ist tatsächlich eine Herangehensweise. Und dafür sind Menschen in bestimmten Lebenslagen und auch vielleicht immer anfällig. Wenn man also ganz anderes Beispiel, ich war mal bei den Zeugen Jehovas, bei so einer Versammlung. Das ist mega, wie man da aufgenommen wird. Alle sind freundlich, total nett. Und das fällt total schwer zu glauben, dass das wirklich so eine destruktive Gemeinschaft ist in dem Sinne. Und so ist es bei Shinshonji, war ich jetzt noch nie in so einer Versammlung oder in so einem Bibelkurs, aber da ist es sicherlich ähnlich nach allem, was ich gelesen habe. Also sehr, sehr freundlich, da wird man aufgenommen und deswegen funktioniert das, glaube ich, auch. Weil man dann nach und nach reingenommen wird, das hast du vorhin schon angesprochen, man kriegt ja nicht den ganzen Klotz auf einmal hingeknallt, sondern man wird dann nach und nach rangeführt und gerade wenn man schon aus dem christlichen Kontext kommt, ich lade euch mal ein, schaut mal auf die, wenn ihr mal irgendwie Lust habt, auf die Seite von Shinshonji Frankfurt, shinshonji-frankfurt.de ist das, glaube ich, oder so, aber wenn man es googelt, findet man es auch. Womit wird da geworben? Da wird damit geworben, dass man endlich die Geheimnisse der Offenbarung entschlüsselt bekommt. Und jetzt, wenn man im christlichen Kontext unterwegs ist, weiß man, die Offenbarung ist ein Buch, das ist schwer zu verstehen. Vielleicht sogar unmöglich zu verstehen in heutiger Zeit. Gibt es Leute, die das behaupten? Ich bin der Position nicht abgeneigt zu sagen, das kriegen wir heute nicht mehr hin. Das kommt aus so einer fremden Welt. Und da wird offensiv damit geworben, verstehe endlich, was die Offenbarung sagt. Wir haben den Schlüssel zur Offenbarung und den lernst du in unseren Bibelkursen. Und das ist natürlich schon auch mal ein Angebot, wenn man irgendwie da denkt, ah ja, Offenbarung wollte ich schon immer mal verstehen oder da habe ich schon immer meine Fragen gehabt. Und dann kommt man da hin und kriegt man die ganzen Antworten. Und was man auch immer wieder liest, in sich ist das, was Shinshonji oder Manhi Li behauptet, total schlüssig. Also von außen nüchtern betrachtet muss man sagen, was Manhi Li macht, ist Bibelstellen-Picking zieht sich Bibelstellen raus, fügt die zusammen, legt eine Bibelstelle mit einer anderen Bibelstelle aus und sagt, das ist die richtige Auslegung, ich habe den Schlüssel. Ich glaube, es gibt sogar dieses Konzept, dass es immer Bibelstellenpaare gibt. Also es gibt eine Bibelstelle, die ist der Schlüssel zu einer anderen Bibelstelle, aber diese Paare kennt eben nur Manhi Li. Und das führt dazu, dass quasi aus der Bibel alles Mögliche rausgerissen wird, zusammengefügt wird, aber in sich. Sagen, haben wir alle, ich habe auch mehrfach Mails gekriegt von Menschen, die da schon waren, die gesagt haben, das ist in sich total schlüssig. Und faszinierend, wie plötzlich da alles irgendwie Sinn macht. Von einem Buch, wo man heute sagen muss, da haben wir eben die Position zu sagen, wir wissen es einfach nicht. Also diese Unsicherheit, die man als liberalerer Christ, sage ich mal, hat, Teil unseres Lebens und Teil unseres Glaubens ist, dass wir viele Dinge einfach nicht wissen, die hat Shinshonji nicht. Da ist auch einmal ein Vortrag, habe ich mir noch angeguckt, von Manhi Li, der gesagt hat, ja, wenn Sie Fragen haben oder irgendwas nicht verstehen, weil es zu schwierig für Sie ist, dann melden Sie sich bei uns, wir geben Ihnen die Antwort. Also
Crazy,
das ist so dieses Denken, das dahinter steht, wir haben die Antwort drauf. Und das ist natürlich was, was viele total attraktiv finden, gerade in einer Zeit, wo so viele Umbrüche sind und wo so viel passiert weltweit. Da ist es natürlich total angenehm, wenn es eine Organisation oder eine Gruppe gibt, die einfach die Antworten hat. Da braucht man, also das ist einfach so, Punkt. Deswegen haben ja auch fundamentalistischere Gruppen, glaube ich, Zuströmung, ist eine These von mir, aber deswegen sind die auch so attraktiv oder solche Gruppen wie Zeugen Jehovas sehe ich hier schon im Chat auch mehrfach aufploppen. Es ist ganz ähnlich. Da hast du auf alles eine Antwort und das System in sich ist dann geschlossen, wenn du mal drin bist und macht irgendwie alles Sinn. Aber wenn du halt von vornherein irgendwie, musst du halt erstmal anerkennen, dass Manhi Li der weiße Endzeitpastor ist. Ja. Das war jetzt eine lange Antwort auf die Frage, warum das funktioniert. Jetzt
Ja.
habe ich den Faden verloren auf die zweite Frage, die du noch gestellt
Ja,
hast.
die kann ich da aber gut anschließen, weil das passt jetzt, weil du hast jetzt eigentlich sehr gut, finde ich, für mich nachvollziehend beschrieben, wie man so selber, als, sage ich mal, Mensch, der jetzt von Shinshonji angesprochen wird, dann doch das ganz attraktiv findet. Jetzt wechseln wir mal die Ebene, nämlich die von außen betrachtet. Also angenommen, ein Freund von dir, ein Freund von mir wird von Shinshonji angesprochen, findet das ganz sympathisch. Lässt sich da irgendwas, hast du uns da ein paar Punkte, wo wir jetzt da hellhörig werden könnten? Oder wie verändern sich Menschen, die Teil von Xinjiang-Qi werden? Oder verändern sie sich überhaupt nicht, dass man sagen könnte, ja, die sind einfach für ein bisschen ausgeglichener, weil sie jetzt auf einmal auf alles die Antwort haben. Ist ja auch vielleicht entspannend. Das heißt, die strahlen den ganzen Tag. Oder gibt es da irgendwelche Indikatoren, wie sich dann Menschen, die Mitglied bei Xinjiang-Qi sind, verändern?
Also es gibt durchaus viele Berichte darüber, dass Menschen, die da drin sind, ja, mehr oder weniger ihre ganze Freizeit dann dort verbringen. Und das auch tatsächlich zu Lasten von familiären Kontakten und auch von freundschaftlichen Kontakten. Ich habe von Beziehungen gehört, tatsächlich auch persönlich berichtet, von Beziehungen, die auseinandergegangen sind, weil der Partner plötzlich voll in Xinjiang-Qi rein ist. 4-mal die Woche Bibelkurs, 2-mal die Woche Gottesdienst und sonst seine komplette Freizeit bei Xinjiang-Qi verbracht hat und ja einfach keine Zeit mehr für die Beziehung hatte. Also solche Dinge gibt es schon und das sind schon Veränderungen, die da eintreffen und das auch kritisch zu sehen ist. Also dass das von Xinjiang-Qi sozusagen ja durch das System irgendwie gefördert wird, dass man ja auch diese Bibelkurse belegen muss und auch ackern muss, um da zu lernen. Und auch eine wirkliche Angst geschürt wird. Also ich habe mehrfach auch gehört, dass Menschen gesagt haben, sie haben jetzt Angst davor, nicht genug gelernt zu haben, bevor Jesus wiederkommt und dann nicht würdig genug zu sein, um errettet zu werden. Mhm. Also aus meiner Sicht ein völlig verquerer Gedanke. Ich muss das irgendwie auswendig lernen und muss das lernen, was mir Xinjiang-Qi vorsetzt, damit ich nachher würdig genug bin, damit Jesus mich in der Endzeit errettet. Das sind aber Ängste, die da geschürt werden. Zusammen mit der Tatsache, dass man bei Xinjiang-Qi glaubt, dass jemand, der aus der Gruppe austritt, für immer verloren ist. Es gibt da keinen Weg zurück mehr. Also du bist dann für immer der Hölle ausgeliefert, wenn du einmal drin warst und dann rausgehst. Es gibt keinen Zurück. Und also ich kann es mir nicht mal annähernd vorstellen, was das für Ängste für Menschen sind, die da wirklich dann drin hängen. Und das ist, finde ich, hochtragisch. Und das hat natürlich Auswirkungen auf dein komplettes Leben. Also da leiden alle Beziehungen drunter. Und wenn man als angehörige Person sowas mitbekommt, ich bin jetzt keine Sektenberatungsstelle. Ich bin auch fern davon, irgendwie eine Beratungsausbildung oder so zu haben. Aber was man immer wieder liest, ist, oder was ich auch schon im Gespräch mit tatsächlich Beratungsstellen mitbekommen habe, die mir das erzählt haben, dass so der Weg immer ist, dass man eine Tür offen hält, dass man Kontakt hält zu den Personen, also immer wieder anbietet, ich bin da für dich, egal was du glaubst, egal was du tust, egal wie es dir geht, zu mir kannst du immer kommen. Also den Kontakt seinerseits nicht abbrechen zu lassen, auch wenn die andere Person das ihrerseits tut, immer die offene Tür zu signalisieren. Und letztlich ist der sinnvollste Weg sicher auch, sich bei einer Beratungsstelle Hilfe zu holen. Also damit zu einer Beratungsstelle zu gehen, dafür sind die da. Das ist deren Job. Beratungsstellen gibt es sowohl kirchlich gibt es ganz viele, evangelische, katholische Kirche hat jedes Bistum und jede Landeskirche, meines Wissens eine Sektenberatungsstelle. Gibt es aber auch für Menschen, die keinen kirchlichen Hintergrund haben und auch nicht von der kirchlichen Beratungsstelle beraten werden möchten, was ja auch legitim ist, gibt es auch staatlich. Also in Berlin gibt es die Sekteninfo Berlin, glaube ich, heißt die. Es gibt die Sekteninfo NRW, das ist, glaube ich, ein eingetragener Verein. Und es gibt Zebra in Freiburg. Also es gibt da, wenn man sich umschaut, einige und ganz viele, die da Beratungsarbeit leisten. Und das ist immer der sinnvollste Weg, weil jede Geschichte natürlich auch nochmal individuell ist. Und es nur wenige Sachen gibt, die man wirklich verallgemeinert sagen kann.
Ich finde, jetzt sind wir gerade an einem voll spannenden Punkt, weil du uns gerade schon ein paar Tools in die Hand gegeben hast, wie wir denn auch mit Menschen umgehen können, die von Xinjiang-Qi, sage ich mal, mehr oder minder erfolgreich missioniert worden sind. Ich habe eine Theorie, einfach aus eigenen Erfahrungen mit Menschen, die in, sage ich mal, religiösen, sehr speziellen Gemeinschaften sind. Ich werfe mal einfach in den Raum, irgendwie offen konfrontieren ist wahrscheinlich kein guter Tipp, oder?
Also ich habe gerade akustisch nicht verstanden, was das war.
Also offen konfrontieren. Angenommen, mein Buddy ist jetzt bei Xinjiang-Qi und ich sage, hey, ich habe da neulich beim Pfarrer aus Plastik und beim Fabian so einen Live-Talk gehört. Die haben gesagt, das ist ziemlich abgespaced, das Ganze. Komm doch da mal wieder raus. Ich befürchte, mit der Taktik würden wir wahrscheinlich nicht viel Positives bewirken.
Ich glaube auch nicht. Also ich habe jetzt da keine persönlichen Erfahrungen, aber das ist ja auch, also es ist in manchen Dingen parallel mit Verschwörungstheorien sozusagen, wenn man sich überlegt, wie gehe ich jetzt mit Menschen um, die Verschwörungstheorien anhängen. Das ist auch kein guter Ratschlag, die sofort mit dem zu konfrontieren, was du glaubst, ist alles Blödsinn, komm da weg. Das funktioniert nicht, weil das ist genau das, was Xinjiang-Qi auch erzählt. Also es gibt, glaube ich, irgendwo einen Passus, den man auch unterschreiben muss, wenn man dann Mitglied wird, dass man sich von den Irrlehren des Satans fernhält, die im Internet verbreitet werden oder so. Das ist jetzt von mir paraphrasiert wiedergegeben. Aber wo quasi schon davor gewarnt wird, dass man von außen natürlich nur Schlechtes hört, weil da die satanische Welt herrscht. Bei den Zeugen Jehovas genau das Gleiche. Die haben auch das Bild, dass außerhalb der Zeugen Jehovas der Satan herrscht. Und deswegen kann da nichts Gutes kommen. Natürlich sind die gegen uns. Natürlich sagen die, alles, was wir glauben, ist schlecht, weil die vom Satan sind und uns das ausreden wollen. Deswegen ist das genau das, was die erwarten. Dass Menschen, die nicht drin sind, sagen, was du glaubst, stimmt nicht und ist schlecht. Ich glaube, was sinnvoller ist, ist Fragen zu stellen, auch wirklich interessiert zu sein. Warum glaubst du das denn? Und was hat dich dazu gebracht? Was gibt dir das? Also so wirklich diese Gesprächsbereitschaft, die nicht verurteilende Gesprächsbereitschaft zu signalisieren, immer wieder verbunden mit auch einer klaren Abgrenzung, zu sagen, ich kann das nicht nachvollziehen, warum du das glaubst. Ich verstehe das nicht. Auch sagen, ich finde es nicht gut. Ich glaube, das kann man schon machen. Aber dieses Grundinteresse zeigen und nicht diese von vornherein diese Ablehnung, weil das triggert nur mehr Ablehnung. Und ich habe von Zeugen Jehovas gehört, jetzt nicht explizit von Shin-Chun-Chi-Mitgliedern, aber von Zeugen Jehovas, die gesagt haben, das war letztlich, waren Punkte, die mich, also von ehemaligen Zeugen Jehovas, die gesagt haben, das hat mich ins Nachdenken gebracht, Jahre später teilweise noch, wo ich gemerkt habe, die haben Fragen gestellt, die sind mir nachgegangen. Und warum glaube ich das eigentlich? Und dann gemerkt haben, nee, das macht keinen Sinn, warum ich das so glaube. Und dann irgendwie den Ausstieg geschafft haben. Also ich glaube, solche Gesprächsangebote, interessiertes Nachfragen, ja, ich sehe es jetzt gerade hier, genau das, was ich gerade gesagt habe. Je mehr man angegriffen wird aus der Innensicht einer Gruppe, desto mehr bestärkt das einen. Also Zeugen Jehovas, ich hab schon furchtbare Videos gesehen bei Twitter, einmal wie einer Zeugen Jehovas bespuckt hat und sie beschimpft hat und wo ich dachte, ja, du machst genau das, was die Zeugen Jehovas bestärkt in ihrer Ansicht. Das bringt überhaupt nichts. Weil und das ist bei Shin-Chun-Chi das Gleiche. Ja. Ohne dass ja, ich beiden parallel setzen möchte. Es gibt Parallelen wie in vielen Sondergemeinschaften, aber Zeugen Jehovas ist was anderes als Shin-Chun-Chi, nochmal, um es klarzustellen.
Ja, ist auch gut, dass es nochmal differenziert ist, klar, weil nochmal andere Theologien dahinter stecken. Ich denke, bei Zeugen Jehovas natürlich auch noch ganz andere Mitgliederzahlen. Gell? Ja. Wir kommen so langsam in die Frage, jetzt bei 2045, wo ich euch einladen würde, einfach gerne Fabian auch noch eure Fragen zu stellen über Shin-Chun-Chi. Genau, gerne einfach in den Chat. Ich werde es ein bisschen gucken. Wahrscheinlich können wir nicht alle beantworten, aber ich gucke einfach, dass wir da ein paar rauspicken. Damit die Leute noch ein bisschen Zeit haben, ihre Fragen zu stellen, würde ich, du hast am Ende deiner Podcasts, das habe ich vorhin gesagt, immer so diese Rubrik noch, meine persönliche Einschätzung oder das und das denke ich persönlich darüber. Ich würde dich bitten, einfach deine persönliche Einschätzung uns so am Abschluss von diesem, sage ich mal, wo wir beide uns unterhalten, uns zu liefern.
Ja, es ist vieles schon durchgeklungen. Ich habe es jetzt nicht so, dadurch, dass es spontan ist hier, das Gespräch, schaffe ich dann auch nicht so, das ganz klar getrennt zu machen mit der Beschreibung, wie in meinen Podcast-Folgen. Ich würde sagen, also der Sektenbegriff ist schwierig, weil er grundsätzlich von vornherein viele Dinge assoziiert, die nicht immer zutreffen. Ich würde von Shin-Chun-Chi sprechen, von einer tatsächlich sehr problematischen neureligiösen Bewegung, die ganz viele problematische Tendenzen hat, die ich gerade auch angesprochen habe, ganz viele sektenhafte Tendenzen, also dieser Exklusivismus, wir sind die Einzigen, die die Wahrheit haben, der Dualismus, dass alles außerhalb der Satan ist, diese Angstmache vor der Hölle oder vor der satanischen Welt da draußen, diese völlige Vereinnahmung des ganzen Lebens sozusagen in viele Bereiche dahin, das sind so. Und dann auch dieses Tarnorganisation habe ich ausführlich gesagt. Das sind so Dinge, wo ich sage, das macht einfach Shin-Chun-Chi zu einer ganz problematischen Gemeinschaft, vor der ich auch warnen würde. Also ich würde sagen, sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man da in Kontakt gerät. Ich will keine Angst machen. Ich glaube, auch Angst machen ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, dass wenn man mit offenen Augen da durchs Leben geht und grundsätzlich Dinge hinterfragt, die einem vorgesetzt werden und nicht alles sofort glaubt, dann ist man da ganz gut gewappnet. Also ich glaube jetzt nicht, dass jeder sofort, wenn er mit Shin-Chun-Chi in Kontakt kommt, da Mitglied wird und da keinen Weg mehr rausführt. Aber man sollte von dieser Gemeinschaft gehört haben. Deswegen sind so Veranstaltungen jetzt, glaube ich, auch wichtig. Deswegen ist auch die Aufklärung wichtig. Ich habe das Gefühl, dass das bei uns in Deutschland ganz gut funktioniert und dass wir da einfach fitte Weltanschauungsbeauftragte auch haben, die da solche Dinge auch sehen und dann ja, das weitergeben. Und dass man da einfach ja offenes Ohr haben sollte und immer gucken sollte, was ist das, woher kommt das, wenn was Neues kommt. Kann ja was Gutes sein, aber es kann eben auch sowas sein wie Shin-Chun-Chi. Und die problematischen Punkte habe ich genannt. Ich würde sagen, also neureligiöse Bewegung mit sehr destruktiven Tendenzen und mit vielen, vielen Problemen, die ich jetzt ausgeführt habe, begründet ausgeführt habe, glaube ich.
Ja, vielen, Vielen Dank, Fabian, auf jeden Fall. Du hast recht, vieles ist auch definitiv schon angeklungen. Ich habe schon ein paar Fragen reinkommen sehen jetzt für die letzte Viertelstunde. Cheers Andy fragt, warum verstecken sich solche Gemeinschaften hinter Decknamen, wenn sie überzeugt sind, dass ihre Lehre die einzig wahre und gut ist? Das ist tatsächlich eine ultra spannende Frage. Also warum die Mühe?
Ganz einfach deshalb, weil die merken, dass die Leute kritisch sind. Also es wird viel über Shinshonji berichtet. Also ich kann mal das an einem anderen Beispiel nochmal, das auch sehr bekannt ist, Scientology, hat auch ganz viele Tarnorganisationen. Auch hier will ich wieder nicht die Lehre von Scientology mit der von Shinshonji gleichsetzen, ist was anderes. Aber das mit den Tarnorganisationen ist ein ähnlicher Punkt. Scientology arbeitet viel mit Tarnorganisationen, mit irgendwelchen Vereinen, die damit verbandelt sind, wo aber erstmal nicht ersichtlich wird, dass es Scientology ist. Warum? Weil Scientology seit Jahrzehnten in Deutschland ein verbrannter Begriff ist, sozusagen. Die Aufklärungsarbeit hierzulande funktioniert sehr gut. Viele Leute, da klingeln sofort alle Alarmglocken, wenn man Scientology hört. Und deswegen wählen die den Weg über solche Tarnorganisationen. Und bei Shinshonji ist das ähnlich. Also man versucht das einfach zu verschleiern, wer man wirklich ist. Und man will Leute auf verschiedene Arten und Weisen ködern. Ködern klingt, ja, doch, ködern klingt eigentlich nach dem, was es ist, tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke. Ja. Und das ist tatsächlich witzigerweise auch was dieser Pressesprecher in dieser einen Pressekonferenz, die ich da gesehen habe, letztes Jahr gesagt hat. Dass das der Grund ist, dass man, dass wenn die Leute Shinshonji hören, dann wirft man den Medien vor, falsch über Shinshonji zu berichten und deswegen natürlich aus der Innensicht von Shinshonji ein falsches Bild von Shinshonji vermittelt wird und man deswegen rechtfertigt, warum man andere Namen benutzt. Letztlich ist es aber aus der Außensicht, würde ich sagen, also aus unserer Sicht, ja, weil die Aufklärung funktioniert, weil die Leute wissen, das ist eine problematische Gruppe, da muss man aufpassen, deswegen werden Tarnnamen benutzt, damit man eben diese erste Hemmschwelle oder die ersten Berührungsängste abschafft, sozusagen.
Genau, kommen wir zu einer Frage, die dann eher wieder zur Theologie von Shinshonji geht. Heute für morgen hat er berichtet, dass sie was von Stufen gehört hat, die da auch diese Theologie kennzeichnen von Shinshonji. Und sie fragt dich, könntest du noch etwas zu den verschiedenen Stufen erzählen? Ich habe gehört, dass man erst nach und nach in unterschiedliche Räume kommt, am Ende dann in den Thronsaal.
Also ganz detailliert kann ich das tatsächlich nicht ausführen, weil ich da nicht so mega firm drin bin, aber das ist tatsächlich so, dass man, dass die Treffen in unterschiedlichen Räumen stattfinden und ich habe jetzt auch, also dann gibt es immer, gab es, mit Blick auf Frankfurt war das, aber das ist, kann sein, dass es auch schon wieder 1-2 Jahre alt ist, dass man sich zuerst in so einer ganz unscheinbaren Wohnung getroffen hat, wo dann der Bibelkreis war, das waren dann auch 2-3 Wohnungen, die angemietet wurden, über die verteilt diese Bibelkurse waren und erst diejenigen, die alle Kurse belegt haben, die durften dann sozusagen auch in den Tempel. Den gab es auch in dieser Stadt, der war aber auch verborgen, also den hat man von außen nicht gesehen, ist nicht wie ein Kirchengebäude, sondern in einem Wohnhaus einfach irgendwo oder in so einem Geschäftshaus oder Tempel, glaube ich. Und da haben die Mitglieder von Shinshonji dann nach diesen Bibelkursen auch immer gesagt, ja, jetzt gehen wir noch in den Tempel und keiner wusste aber von den Neuen, was ist denn das? Die wussten nur, die gehen noch in irgendeinen exklusiven Club sozusagen und schürt natürlich wieder diesen Elite-Gedanken und dieses Neugierigmachen auf mehr, gerade wenn man schon drin ist. Und in diesen Tempel durften dann aber nur die tatsächlich vollwertigen Mitglieder von Shinshonji zu diesen Gottesdiensten, wo dann, glaube ich, auch die Predigt von Manhili immer übertragen wird, genau, 2-mal die Woche oder so. Also so ganz detailliert weiß ich nicht, aber es ist tatsächlich so, dass man in unterschiedliche Räume kommt für verschiedene Kurse und das auch dann ja verbunden wird mit diesem Aufstieg. Man kommt stufenweise, steigt man höher sozusagen, ja.
Ich finde, das kann ich mir jetzt auch nachvollziehen, gerade für uns, sage ich mal jetzt auch ökonomisch, durchgetaktete Menschen so in Westeuropa, dass es so der interessante Gedanke ist, dass endlich mal der Glaube auch mal berechenbar wird. Das heißt, endlich kann ich mal messen, wie stark ich glaube. Ja. Weil der christliche Glaube ja sehr stark von Gnade lebt und du kannst hier im Glauben nichts erarbeiten. Das ist zwar irgendwie auch entlastend und ist ja auch die Botschaft, die uns beide wahrscheinlich total anspricht. Auf der anderen Seite ist halt total unverfügbar und ich finde das jetzt irgendwie immer was Positives. Also scheint positiv zu finden, du hast halt totale Kontrolle über deinen Glauben und du weißt, wenn du Stufe 3 bist, dann bist du endlich mal besser als der Hans-Peter, der ist nämlich nur Stufe 2 in seinem Glauben.
Ja, ist ein total interessanter Gedanke. Ich glaube, das ist auch was dieses, ich möchte messen können, wie weit ich bin sozusagen. Es ist ja auch so ein bisschen dieses, wie nennt man dieses, Selbstoptimierung. Mhm. Alles muss getrackt werden. Ich muss wissen, wie viele Kilometer ich gerannt bin diese Woche, wie weit ich Fahrrad gefahren bin, auf meine Apple Watch nachgucken oder so, keine Ahnung. Also das passt irgendwie und ja, Also bei Shincho-Chi gibt es halt diese Kurse, die auch irgendwie mit Tests dann abgeschlossen werden. Also man hat da ein klares Feedback über die Frage, wo stehe ich da im Glauben?
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Dann eine spannende Frage, die ich finde ich ja auch sehr gut zum Eingang unseres Gespräches passt, von Amy Lee. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wie reagiert man auf Einladungen, Anfragen? Weil der Eingangspunkt unseres Gesprächs ja auch war, dass eben gerade sehr viele Leute auch von uns hier auf Insta ansprechen. Finde ich genau guter Hinweis. Wie könnte man da mit umgehen, mit diesen Einladungen?
Das kommt darauf an, was man selber für ein Typ ist. Wenn man so eher rau ist, dann einfach ignorieren. Also die Frage ist, was will man erreichen? Ich habe die ignoriert tatsächlich. Ich habe auch diese E-Mails gekriegt zu den Anmeldungen für diese Pressekonferenzen. Ich habe die einfach gelöscht, weil ich da kein Interesse habe. Und jetzt gerade in der neuesten, ja, war es ja auch sofort ersichtlich, wo die herkam. Ansonsten freundliche Absage. Also danke, ich habe kein Interesse. Ist vielleicht das, was den meisten Leuten am nächsten liegt. Und ja, also so würde ich es machen.
Ja,
Oder löschen, habe ich gemacht.
genau, sagt auch Priester Boy, ich reagiere auch nicht auf auf deren Anfragen. Genauso habe ich es auch gemacht persönlich. Also ihr wisst es, ich schreibe normal gerne jedem und jeder zurück, aber da habe ich sofort gedacht, nee, sorry, also bei aller Liebe, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, mich dann irgendeine Diskussion verleiten zu lassen. Genau.
Also noch ein Satz dazu, was immer problematisch ist, glaube ich, wenn man dann, also ich wäre sehr vorsichtig damit, zu viele Informationen über mich rauszugeben. Ich weiß jetzt nicht, wie aggressiv da Shincho-Chi ist, wenn die irgendwelche persönlichen Daten noch so haben. Bei mir ist es eh irrelevant, die stehen alle irgendwo im Internet. Aber wenn man da eher zurückhaltend ist mit Daten, dann wäre ich das da in dem Fall auch. Und da würde ich da auch tatsächlich, ja, nichts rausgeben und wäre da sehr, sehr vorsichtig.
Ja, sehr
Oder so, ich
spannend.
meine, letztlich, was
Ja.
sollen die machen, wenn man sie ignoriert, dann ignoriert man sie. Also ich bin denen ja nichts schuldig. Die schreiben mir ungefragt irgendeine Mail. Wenn ich da kein Interesse habe, dann ignoriere ich das. Und wenn ich wissen will, was es genau ist, dann frage ich nach. Und wenn dann irgendwelche vagen Ausreden kommen oder keine klaren Antworten, dann wäre ich sofort vorsichtig. Wenn die
Ja.
nicht klar sagen, wer sind die, dann wäre ich sowieso vorsichtig, egal wer es ist. Und dann finde ich es auch gerechtfertigt, einfach nicht darauf zu reagieren.
Vorsicht ist schon ein gutes Stichwort, finde ich. Also, weil es einfach mal zeigt, dass es gibt diesen berühmten Spruch von Paulus im ersten Thessalonikerbrief, wo es heißt, prüfet alles, das Gute behaltet. Ich finde, dieses prüfet alles ist, glaube ich, kein schlechter Umgang. Also, sowohl aber auch ganz einfach auch mit unserem Mainstream-Glauben, sage ich mal, also evangelisch-katholisch, wo wir beide uns ja jetzt verorten, so als Landeskirchler schon eher mainstreamig. Aber auch da gilt einfach nicht immer alles gleich glauben, sondern
Immer.
auch mal prüfen. Und man ist nicht gleich ein schlechter Christ, bloß weil man Dinge prüft oder kritisch hinterfragt. Also war jetzt keine Frage an dich, sondern war jetzt eher so ein Theologen-Statement von mir, glaube ich.
Aber volle Zustimmung. Also dieses kritische Prüfen finde ich enorm wichtig, auch mit Blick auf den eigenen Glauben. Das ist auch ein Antrieb, den ich bei Sekta habe, sozusagen, sich immer selber zu überlegen, warum glaube ich denn Dinge, warum glaube ich manche Dinge nicht. Und wenn das verloren geht, ich glaube, dann wird es schon problematisch. Also dann, wenn wir über Sekten reden, um den Fokus mal zu weiten, dann reden wir nicht unbedingt von irgendwelchen kleinen Gruppen, die irgendwelche abgespaceden Sachen glauben, sondern sektenhafte Strukturen können auch in unserer Kirche entstehen. Es gibt sicherlich in unserer Landeskirche auch Gemeinden, die hochproblematische Tendenzen haben, weil irgendeine Pfarrperson oder was auch immer sehr problematische Strukturen geschaffen hat um sich herum oder keine Ahnung, was die da entstanden sind, wo auch mit Angst gearbeitet wird, wo auch mit so einem Dualismus gearbeitet wird. Also wir sind da nicht außen vor, nur weil wir Landeskirche sind. Und das wissen ja auch die Weltanschauungsbeauftragten. Das ist ja auch Teil deren Jobs, sozusagen nach die Innensicht zu kultivieren und immer wieder diese Selbstreflexion auch zu haben und zu sagen, gucken wir auch auf uns selber und gucken, wo bei uns selber solche Strukturen entstehen. Und das finde ich enorm wichtig. Also deswegen, ja, prüfet alles und behaltet das Gute, gilt auch für uns und ganz besonders wenn wir auch für die eigenen Gemeinschaften blicken, egal in welchen Kontexten,
Ja.
auch außerhalb von religiösen, aber das würde jetzt zu weit führen.
Ja. Mega, aber ich finde, da sind wir eigentlich schon einem ganz guten Schlusswort. Ich würde sagen, Fabian, lass uns doch mal einen Knopf dran machen. Ich denke, die Einladung ist da an alle, die jetzt zugeschaut haben und diesen Livestream auch. Der wird ja auch nochmal hochgeladen. Dann kann man ihn praktisch morgen, wenn man will, nochmal anschauen. An alle, die dann noch Fragen haben, Ich denke, die dürfen dir einfach gerne schreiben. Ist das richtig oder vereinnahme ich dich da gerade zu
Nein,
sehr?
nein, klar. Nee, total gerne. Also meldet euch, schreibt mir entweder bei Instagram oder an guru@sekta.fm. Das ist meine Mail-Inbox. Da könnt ihr mir auch schreiben. Ich werde auch versuchen, diesen Live-Talk hier in meinen Podcast-Feed als Bonusfolge hochzuladen. Also genau. Und wenn euch mehr dieses Thema interessiert, dann kleine Eigenwerbung, sekta.fm. Da beschäftige ich mich nur mit diesem Thema. Also nicht nur mit Shincha-Chi, aber generell mit dem Thema.
Genau, das hätte ich jetzt auch noch gemacht. Einfach Werbung auf deinen Podcast nochmal hinweisen, der wirklich sehr, sehr gut recherchiert ist. Unglaublich viel Liebe zum Detail drin steckt. Ist, glaube ich, auf jeden Fall. Bin alter Apple-Nutzer. Das heißt, ich höre dich auf klassisch Apple Podcasts, aber ich schätze, du bist auch auf Spotify.
Darfst du? Ich bin auf allen Plattformen, die es so gibt. Also wenn ihr
Okay.
in eurer Android-App Sekta mit C, so wie es hier geschrieben ist, falls ihr das richtig rumlesen könnt, Sekta eingebt, dann müsstet ihr den Podcast finden.
Top. Genau, dann danke ich euch fürs Zuschauen, für eure Fragen, die ihr gestellt habt. Und ich danke dir, Fabian, dass du
Dankeschön, ja.
uns informiert hast, über was steckt hinter Shincheonji. Ich wünsche dir einen schönen Abend und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Macht's ganz gut und bis bald.
Ciao, Dankeschön, war cool, hat Spaß gemacht.
Dito,
Tschüss.
Dito, macht's ganz gut. Mach's gut, Fabian.
Soweit der Live-Talk mit Nikolai. Ich hoffe, es war für euch ein ja auch interessantes Gespräch und ihr habt ein paar Dinge mitnehmen können. Und ja, ich fand es richtig cool, hat mir Spaß gemacht und vielleicht ergibt sich mal wieder die Gelegenheit, das ein oder andere Thema auch solche Live-Talks zu machen. Auch wenn es für mich ein tatsächlich ungewohntes Format ist, so live über ein Thema zu reden, ist doch was ganz anderes, als wenn man hier allein vor seinem Podcast-Mikro sitzt. Ich hatte euch noch versprochen, ein paar Gedanken dazu zu äußern, wie könnte es denn mit Shincheonji weitergehen. Ihr habt es gemerkt, wir haben es nicht mehr angesprochen in dem Gespräch. Manhee Lee wird 91 Jahre alt, dieses Jahr im September. Wir haben jetzt das Jahr 2022, nur zum Einordnen, wenn ihr diese Folge später hört. Vermutlich, also wenn man davon ausgeht, kann natürlich sein, dass er 110 wird. Es soll Menschen geben, die sehr alt werden, dann haben wir noch 20 Jahre. Allerdings ist es jetzt nicht unwahrscheinlich, dass er in den nächsten Jahren sterben wird, weil er, ja, keine Ahnung, weil Menschen einfach irgendwann sterben und er schon sehr alt ist. Wie geht es dann weiter? Also man merkt, dass Shincheonji ja total fixiert ist auf seinen Gründer, auf ja, den Propheten, auf diesen Pastor der Endzeit, der der Einzige ist, der den Zugang zur Offenbarung Gottes hat und den Schlüssel zur Offenbarung Gottes. Was passiert also, wenn dieser Mensch stirbt? Es gibt mehrere Möglichkeiten und soweit ich das sehe, gibt es keine Bemühungen von Manhee Lee, eine Art Nachfolger, Nachfolgerin aufzubauen, denn ja, das würde vielleicht auch nicht seinem Selbstverständnis entsprechen. Jedenfalls ist er nicht dabei, wie man es in anderen Gemeinschaften beobachten kann, jemanden aufzubauen, der nach ihm sozusagen das Ruder übernimmt. Wird also Shincheonji zerbrechen? Das ist eine interessante Frage. Und also alles, was ich jetzt sagen werde, ist reine Spekulation, nur um das klarzustellen. Man weiß es einfach nicht, wie es weitergehen wird. Deswegen ist es auch so spannend und ich behaupte nicht, dass ich alle Antworten habe. Ich grenze mich da klar von den Gemeinschaften ab oder von den Menschen, die behaupten, sie haben alle Antworten. Besteht natürlich die Möglichkeit. Allerdings glaube ich nicht, dass das in der Form passieren wird, dass Shincheonji komplett verschwinden wird, wenn Manhee Lee stirbt, denn dazu ist die Gemeinschaft zu groß. Ich habe es gesagt, irgendwas zwischen 200.000 und 300.000 Menschen weltweit hängen dieser neuen Religion an. Ich glaube eher, dass sich es ein bisschen anders verhalten wird. Also eine Möglichkeit ist natürlich, dass man, wie man es auch häufiger sieht in solchen Gemeinschaften, das Ganze dann auf eine geistige Ebene hebt, dass man sagt, irgendwie, das war vielleicht ein Missverständnis, dass er sich als körperlich unsterblich bezeichnet, er lebt geistig weiter und ist weiterhin geistig unser Anführer. Halte ich fast für die wahrscheinlichste Variante, dass man das irgendwie so umdeutet. Das findet man ja echt häufig. Und auch dann braucht es aber jemanden, der ihm nachfolgt. Vielleicht eine Person, die dann von sich beansprucht, sie hat immer noch unmittelbaren Kontakt zu Manhee Lee, keine Ahnung. Vielleicht einfach eine andere Person, die entsprechende Führungsqualitäten hat. Und da ist es jetzt so, es gibt ja diese 12 Stämme bei den bei Shincheonji, also die 12 Stämme Israels. Ich habe im Live-Talk Judas gesagt, das ist natürlich Quatsch. Juda ist ein Stamm, einer der 12 Stämme Israels. Also es geht um die 12 Stämme Israels. Und da könnte man sich vorstellen, dass die zum einen sicherlich mehr Einfluss bekommen, also dass diese Stämme an sich vielleicht eigenständiger werden, habe ich irgendwo auch die Einschätzung, ich glaube, von Oliver Koch gelesen, der auch Weltanschauungsbeauftragte ist und der sich auch mit Shinshanji auseinandersetzt. Also, dass diese Stämme mehr Eigenständigkeit bekommen, mehr Gewicht bekommen, dass sich vielleicht auch einer der 12 Stammesleiter sozusagen durchsetzt, um am Ende dann ja Manhili zu, oder zumindest die Position von Manhili als Führer von Shinshanji einzunehmen. Also es gibt zum Beispiel den Stamm Simon, das ist der Stamm, der auch in Frankfurt die Gemeinde leitet, der auch sehr aktiv ist in Deutschland und von dem auch, glaube ich, diese ganzen Pressekonferenzen ausgehen, die jetzt stattgefunden haben. Und auf der Webseite dieser Gemeinde in Frankfurt und dem Stamm Simon, da war ein Text zu lesen, der ist jetzt leider nicht mehr zu lesen, ich kann das nur indirekt zitieren von einer Webseite, der doch sehr geklungen hat, als bringe man sich da schon in Position gewissermaßen. Als da ist die Rede davon, dass der Stamm Simon für die Heilung aller Nationen sorgen wird und dass man da schon so eine Art Führungsanspruch für sich beansprucht. Also es bleibt einfach spannend zu sehen, wie geht es da weiter, wenn Manhili tatsächlich abtreten wird oder abtritt, aus natürlichen Gründen. Und ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten. Das wird auch sicherlich, also ganz, ganz bestimmt hier Thema bei Was sonst noch war sein, wenn das dann soweit ist. Das werden wir auch, wird man auch mitkriegen in den normalen Medien. Shinshanji ist inzwischen so ein Thema, dass auch in den Medien, die sonst nicht so viel über dieses Thema berichten, doch präsent ist. Und da wird sicherlich auch der Tod eines Mannes wie Manhili thematisiert werden. Und dann werde ich hier drüber reden. Wie es dann weitergeht, wird man wahrscheinlich erst in den Wochen oder Monaten dann danach sehen. Ich glaube jetzt nicht, dass an Tag 1 des Todes von Manhili da schon absehbar ist, was passiert. Ja, bisschen makaber. Fühlt sich immer ein bisschen komisch an, über Menschen zu reden, die noch leben, und dann über den Fortgang nach ihrem Tod zu reden. Aber ich glaube, ihr könnt es ganz gut einordnen, warum das in dem Kontext tatsächlich auch sehr interessant ist, was passiert mit dieser Gruppe. Ja, das war das, was ich noch sagen wollte. Das sind so die Szenarien, die ich sehe, die ich für möglich halte, was letztlich passiert oder vielleicht was ganz anderes passiert, werden wir dann sehen. Und an dieser Stelle beende ich dann auch diese Bonusfolge. Ich hoffe, es war für euch nochmal interessant, dieses Thema zu aktualisieren, weil sich doch eine ganze Menge auch getan hat in den letzten 3 Jahren und manches auch in der Form nicht mehr aktuell war, wie ich es in der letzten Shinshanji-Folge gesagt habe aus dem Jahr 2018, Sektor Nummer 10 übrigens. Da war die Gemeinschaft doch noch sehr viel verschlossener und noch sehr viel unbekannter, als sie es jetzt ist. Und wir hören uns wieder in der nächsten Sekta-Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, euer Fabian.
Sekta ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.